Vielen Dank, Christian. Christian hat seinen Baum als Bild mitgebracht. Ich habe uns auch ein Bäumchen mitgebracht. Wer von euch hat dieses Bäumchen in diesem Topf schon einmal gesehen? Wer hat dieses Bäumchen in diesem Topf schon einmal gesehen? Wer war bei meiner Einsetzung letztes Jahr im August hier? Hände hoch. So, ihr alle habt dieses Bäumchen schon einmal gesehen, denn das habe ich damals vom Leiter Krishona Schweiz, von Peter Klo und seiner Frau Martina überreicht bekommen. Und es ist heute ein Wunder, dass es diesen Baum noch gibt. Gell, okay, Jenny? Weil wir beide keinen grünen Daumen haben. Aber den Baum, den haben wir soweit durch das Jahr gebracht. Das Besondere hier, das Schwierige hieran ist, er ist eben nicht verwurzelt am Wasser. Das ist die erste Schwierigkeit, die wir hatten. Der hat also regelmäßig Wasser gebraucht. Und das Zweite war, er hat auch den Frost überlebt. Wir haben ihn dann, als es zu kalt war, reingeholt, ins Treppenhaus gestellt, was für uns schon ein ganz großes Wunder ist, dass wir das hinbekommen haben, auch wenn manche das nur als kleine Aufgabe wahrnehmen. Und so möchte ich heute über den Psalm 1 sprechen, bei dem es um einen Baum geht. Und dieser Baum ist ein Symbol für einen Menschen, der sein Leben auf Gott ausgerichtet hat. Und dazu möchte ich mit euch mal die ersten drei Verse aus Psalm 1 lesen. Ihr findet den Text im Gottesdienstflyer. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Um diese drei Verse wird es heute in der Predigt gehen. Wir haben immer wieder diese Einführung in den einzelnen Vers mit den Worten: Glücklich ist. Glücklich ist. Und eigentlich ist es ja so ein Wort, was man sich als Christen nicht unbedingt wünscht. Ich wünsche dir Glück. Ich drücke dir die Daumen. Das ist jetzt nicht so unser Sprachgebrauch. Wir sagen ja eher, der Herr segne dich und er behüte dich und er bewahre dich in allem, was du vorhast. Und ich habe gedacht, gibt es das in der Bibel, dass wir glücklich sein sollen? Das ist ja quasi eine Modeerscheinung in unserer heutigen Gesellschaft, wo Glück einen ganz hohen Wert spielt. Und so habe ich mal im hebräischen Urtext nachgeguckt, was da steht, habe mal eins von meinen dicken Büchern hier gewälzt. Und da steht das hebräische Wort Osher. Und Osher heißt glücklich sein. Wow, habe ich gedacht. Es geht tatsächlich darum, dass so wie wir für uns Glück empfinden, und jeder empfindet es ja auch ein Stück weit anders, dass hier eine Verheißung Gottes ist, dieses Gefühl, diesen Zustand, das Selbstverständnis zu erleben, wo wir sagen, ich bin glücklich, mir geht's gut. Es ist in Ordnung, so wie es ist. Die englische Bibel übersetzt dieses Wort Osher mit blessed, also gesegnet ist der. Also auch das steckt hier drinne, wenn wir darüber sprechen, glücklich ist. Und was auffällt an diesem Psalm, es geht erst einmal darum, was man nicht tun soll, um glücklich zu sein. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Glücklich ist, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht. Glücklich ist, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Und sicherlich könnte man diese Aufzählung noch mit 148 weiteren Merkmalen fortführen, was wir nicht tun sollen, um glücklich zu sein. Und es würde uns gar nichts bringen, weil wir immer noch nicht wüssten, was wir denn eigentlich tun sollen, damit wir dorthin kommen, was Gott uns verheißt und was er verspricht. Deshalb ist es so gut, dass wir dann im zweiten Vers tatsächlich gesagt bekommen, was wir tun können, um glücklich zu sein. Dort heißt es, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Wer Freude hat am Gesetz des Herrn, oder Luther übersetzt ja, wer Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Also wer ständig nachdenkt über das Gesetz Gottes, dauernd, ständig, das sich bewegt in seinen Gedanken, und da denke ich schon, ja Hilfe, wie soll das denn gehen? Nachts, da schlafe ich ja. Also wie soll ich denn da bewusst über das Gesetz Gottes nachgehen? Also irgendetwas will hier vermittelt werden, dass es einfach um ein sehr intensives Auskommen, ein sehr intensives Behandeln des Gesetzes Gottes geht. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ab und zu mal schlafe und nicht ständig über Gottes Gebote und Verbote und seinen Strafgesetzbuch nachdenken muss, so wie es hier im Psalm 1 heißt. Genau. Und wisst ihr, das Gute ist, im Hebräischen steht hier gar nicht Gesetz. Ich fände es wirklich schlimm und ich hätte auch ehrlich gesagt keine Lust, mir ständig die Gebote und Verbote Gottes vor Augen zu halten. Wie kommt dieses Wort Gesetz hier in diesen Vers rein? Es ist ganz einfach. Es gibt eine griechische Version des Alten Testaments, die Septuaginta. Und dort wurde das Wort, das ursprünglich dort steht, mit dem griechischen Wort Nomos übersetzt. Das griechische Wort Nomos heißt auf Griechisch Gesetz. Und als Luther die Bibel auf Deutsch übersetzt hat, hat er verschiedene Übersetzungen genommen und hat sich an der Stelle für das Wort Nomos, Gesetz, entschieden und hat dann übersetzt, glücklich ist, wer Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Jetzt ist die Frage, was steht da eigentlich? Was ist tatsächlich das, was im hebräischen Grundtext drin steht? Im hebräischen Text steht an dieser Stelle das Wort Torah. Das Wort Torah. Und natürlich hat es für einen Juden ein Zusammenhang mit dem Gesetz, mit dem Gesetz Gottes. Aber im Grunde genommen umfasst die Torah die fünf Bücher Gottes. Die fünf Bücher Mose, Entschuldigung. Die fünf Bücher Mose. Und wenn hier steht, der glücklich ist, wer Lust hat am Gesetz Gottes, dann ist damit gemeint, wer Lust hat an der Torah, an den fünf Büchern Mose, an der Geschichte Gottes mit seinem Volk und der darüber nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Und jetzt bekommt das Ganze plötzlich eine ganz andere Wendung, ein ganz anderes Verständnis. Denn wenn wir in die Torah hineinschauen, dann erleben wir dort eine Geschichte Gottes mit seinem Volk. Eine Geschichte Gottes mit den Menschen an sich. Wir lesen dort, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie die Welt sich entwickelt hat, verderbter wurde, wie auch immer. Es kam die Sintflut, Gott hat neu angefangen, er hat Abraham herausgerufen, erst aus Ur, dann aus Haran. Und er schreibt Geschichte mit einem Volk, das aus dem Ursprung Abrahams und seiner Familie hervorgeht. Sie werden sesshaft in Ägypten. Und dann erleben sie ganz viele Abenteuer, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausführt in das verheißene Land Kanaan. Und wenn wir das uns nochmal vor Augen nehmen, dann bekommt das plötzlich eine ganz andere Wandlung. Habe Lust an der Geschichte Gottes mit seinem Volk und denke darüber nach Tag und Nacht. Habe Lust an den Versprechungen Gottes und wie er sie erfüllt, indem du die Geschichte liest, wie er die Erde geschaffen hat und wie er das Volk Israel aus Ägypten herausführt und ins verheißene Land bringt. Habe Lust daran zu erkennen, welche Versprechungen Gott seinem Volk macht, wie er Wunder verspricht und er diese Wunder erfüllt. Es ist plötzlich etwas ganz anderes, als nur zu denken, oh, ich muss hier die trockenen Gesetze und Gesetzestexte vor Augen nehmen und daran soll ich auch noch Lust haben. Nein, es ist viel tiefgreifender. Es ist die Geschichte Gottes zwischen Gott und den Menschen. Man könnte eigentlich oder müsste eigentlich sagen, es ist die Liebesgeschichte Gottes und den Menschen. Denn die Geschichte, wie wir sie hier vorfinden, und bin gerade dabei, die Bibel so an einem Stück mal durchzulesen, ich bin gerade bei Jeremia, ein Prophet, der immer wieder anklagt das Volk Israel und der zur Buße aufruft, und das Volk Israel ist so störrisch und vertraut den Worten Gottes nicht. Und doch ist es eine Liebesgeschichte, denn es ist immer wieder so erstaunlich, wie Gott mit seinem Segen, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung durchkommt. Selbst dort, wo sich die Menschen von Gott abwenden, da buhlt er, da wirbt er weiter um sein Volk. Es ist eine Liebesgeschichte Gottes, in der Gott über jeden Widerstand der Menschen hinweg dennoch segnet, dennoch Liebe schenkt, dennoch einen Weg aufzeigt, bei ihm zu sein und in denen er sich zu seinen Versprechen stellt. Das ist das, worum es geht im Psalm 1, in Vers 2, wo es heißt, glücklich ist, wer Lust hat an der Tora des Herrn, der sich damit auseinandersetzt, mit dieser wunderbaren Geschichte Gottes, seiner Liebesgeschichte, die er mit seinen Menschen, mit seinem Volk hat. Und wir müssen auch eins verstehen, wenn wir diesen Psalm anschauen. Dieser Psalm, der wurzelt einzig und allein auf dem Alten Testament. Es war vor der Zeit Jesu. Es war bevor wir das Neue Testament hatten. Und auch wenn wir im Alten Testament immer wieder Hinweise haben auf das, was noch kommen wird, nämlich ein Bund der Gnade, ein Bund der Vergebung, ein Bund der Liebe, ein Bund, in dem die Menschen Abba zu Gott sagen, so war es im Alten Testament noch nicht, so stehen wir im Psalm 1 dennoch zuerst auf dem Alten Testament, auf dem Alten Bund. Gott kann es gar nicht abwarten, uns seine Gnade und seine Liebe zu offenbaren. Und wenn er schreibt, wenn der Psalmist schon schreibt, für das, was wir im Alten Testament an Güte und an Liebe und an Gnade Gottes erleben, und ich daran schon meine Lust habe, wie viel mehr sollte uns diese Nachricht von der Erlösung, von der Gnade, wie viel mehr sollte uns das Lust machen, uns mit dieser Nachricht, mit dieser Botschaft von der Vergebung auseinanderzusetzen. Wenn wir diesen Vers in Psalm 1, Vers 2 anschauen, so können wir also guten Gewissens auch frei übersetzen. Glücklich ist, wer die Freude oder die Lust hat an der Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Glücklich ist, wer Lust hat, wer motiviert ist, wer Freude hat, über die Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen nachzudenken, Tag und Nacht. Und das hört sich doch gleich viel attraktiver und auch viel im Sinne des Verses an, dass etwas ist, was uns Kraft gibt, was uns Mut gibt, was uns motiviert, wenn wir darüber nachdenken, was Gott Gutes und ja, Wohlgefälliges und Segnungsreiches er für uns hat. Das ist es, worauf wir unsere Gedanken lenken sollen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Auf die Liebesgeschichte Gottes, die er mit den Menschen hat. Und ich denke, das ist etwas unheimlich Attraktives und Ermutigendes und Auferbauendes, was wir hier finden. Es gibt aber nichts Gutes, es sei denn, wir tun es. Deshalb mal von hier aus die Frage, wer von euch hat denn eigentlich eine Bibel zu Hause? Wer von euch hat eine Bibel zu Hause? Okay. Wer hat zwei Bibeln zu Hause? Wer hat drei oder mehr Bibeln zu Hause? Okay. Also wir alle haben einen relativ einfachen Zugang zu dieser Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Aber wie sieht's aus, wenn es darum geht, dort einzutauchen, es zu lesen, sich auseinanderzusetzen mit dem, was Gott geben möchte? Was wäre, wenn ich jetzt hier eine Erhebung machen würde und wenn ich dich fragen würde, wie oft liest du im Wort Gottes? Wie oft schaust du rein? Wie sehr beschäftigst du dich mit dieser Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen? Wie oft ziehst du daraus deine Kraft, deine Nahrung? Ich kann das nicht machen, ich will es auch nicht machen, aber ich habe im Internet ein paar Statistiken gefunden, drei Stück. Und eine stelle ich euch vor, die waren alle sehr ähnlich. Und es wurde unter ca. 3000 evangelikalen oder protestantischen Christen, die in Gottesdienst gehen, wurde die Frage gestellt, wie oft lesen sie die Bibel außerhalb des Gottesdienstes? 19% antworteten täglich, 26% mehrmals die Woche, 14% einmal in der Woche, 22% mindestens einmal im Monat, 18% selten bis nie. Für die Gewissenhaften, es sind nur 99%, entweder sind es Rundungsprobleme oder 1% hat keine Antwort gegeben. Täglich und mehrmals die Woche 45%, das finde ich ermutigend. Zu welcher Gruppe gehörst du? Wo hättest du angekreuzt? Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Wer es sich vornimmt, was er sich vornimmt, das gelingt. Wer sich also Zeit nimmt und regelmäßig, also das heißt regelmäßig, oft, häufig, in der Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen liest, dem Wort Gottes liest, der darf sich glücklich fühlen. So glücklich wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Jetzt hier in der Schweiz oder überhaupt in Westeuropa ist es jetzt nichts Besonderes, wenn wir irgendwo einen Baum sehen. Es regnet hier genug, von daher sagen wir, ja, Bäume gibt es bei uns viele. Der Psalmist, der hat aber in einem Land gelebt, in Israel, heutiges Israel, in dem ein ganz anderes Klima herrscht. Dort ist es heiß, dort gibt es keinen regelmäßigen Regen. Im Winter wird es sogar kalt. Es ist ein sehr ödes Klima. Und hier bedeutet es, an einer Wasserstelle zu leben, überhaupt erstmal existieren zu können. Das ist das Bild, das uns der Psalmist vermitteln möchte. Der, der das Wort Gottes liest, ist wie ein Baum, der dann überhaupt erst einmal existieren kann, weil dieser Baum am Wasser steht. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, so muss man sich das vorstellen. Eine große Ödnis, wo im Grunde genommen nichts wächst. Aber dort, wo Wasser ist, dort gibt es Vegetation, dort gibt es Büsche, ein Baum. Hier überhaupt kann etwas sich entwickeln. Also bei uns in der Region nichts Besonderes, aber dort, wo der Psalmist schreibt, ist es überhaupt die Grundvoraussetzung, dass ein Baum wachsen kann. Und wenn er nicht am Wasser wachsen würde, dann würde es ihn gar nicht geben. Und solch ein Baum ist ein Symbol für einen gläubigen Menschen, der sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. Nicht die Umstände, nicht das Klima, nicht die Dürre, nicht die Hitze, nicht ein Sturm, was auch immer, bestimmen, wie es diesem Baum geht, sondern die Tatsache, dass er am Wasser gewurzelt ist, bestimmt sein Leben. Und übertragen auf uns heißt das, nicht das, was unsere Umstände ausmacht, nicht die Anfechtung, die kommt, die Gedanken, die uns niederziehen, nicht die Sorgen und Ängste, die sich breit machen wollen, sondern dass wir das Wort Gottes haben mit seinen Versprechungen, mit seinen Verheißungen, dass wir im Wort graben und graben können und Nahrung bekommen. Das ist es, was unser Leben bestimmt. Das Einzige, wir müssen es auch tun. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Unsere Verwurzelung in Christus, unsere Verwurzelung in Jesus Christus hilft, stark zu sein und Prüfungen, das schlechte Klima, die Anfechtung, die Angriffe zu überstehen. Wie komme ich darauf? Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1, So ist es, wenn man nur noch im Smartphone Bibel liest. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, am Anfang war das ewige Wort Gottes, Christus. Immer war er bei Gott und ihm in allem gleich. Durch ihn wurde alles geschaffen, nichts ist ohne ihn geworden. Von ihm kommt alles Leben. Und sein Leben ist das Licht für alle Menschen. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und uns verwurzeln im Wort, das heißt auch mal einen Abschnitt auswendig lernen, ein Lernvers oder unsere Wohnung irgendwie mit Bibelversen tapezieren, dann ist es, als wäre Jesus, der das Wort ist, in unserer Nähe, ganz nah bei uns. Er ist der, der uns in dem Augenblick umfängt und bei dem wir Kraft und Verwurzelung und Halt finden. Glück und Segen, so fängt ja dieser Psalm an, glücklich ist oder gesegnet ist. Glück und Segen ist nicht eine Sache für sich, sondern sie ist das logische Endprodukt einer Beziehung, die wir durch das Wort Gottes mit Jesus haben können. Indem wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, ist uns verheißen, dass wir Segen und gesegnet werden und glücklich werden. Es ist wie in Matthäus 6, Vers 33, wer sich zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit ausstreckt, dem wird alles andere gegeben. Wir suchen manchmal so verzweifelt nach Hoffnung, nach Glück, nach irgendwie, wie es uns gut geht und suchen es überall, aber wir zapfen dabei oftmals die falschen Quellen an. Doch das Wort Gottes, das gibt Halt. So bin ich in Christus verwurzelt durch das Wort, durch das lebendige Wort. Ohne Wasser geht es dabei nicht. Und deshalb ist dieses Bild, das der Psalmist im Psalm 1 verwendet, ein Baum, der am Wasser steht, der versorgt wird mit den Nährstoffen durch das Wasser, der das bekommt, was er braucht, indem er dort die Nahrung sucht, wo die Nahrung ihm gegeben wird, im Wort, in der Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Im Alten Testament war es tatsächlich in erster Linie das Wort. Das Wort, die Tora, auf die sich die Menschen konzentrieren mussten. Im Neuen Testament haben wir Christus. Er, die Beziehung, aus der heraus wir ebenfalls verwurzelt werden. Und dazu lese ich nochmal in Kolosser 2, Vers 6 und 7. Ihr habt es auch wieder im Gottesdienstflyer. Ihr habt Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch mit ihm und tut seinen Willen. wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte, und dankt Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Lebt auch mit ihm und tut seinen Willen wie ein Baum in der Erde. So sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Wir sollen verwurzelt bleiben in der Gemeinschaft mit ihm. Wir sollen verwurzelt bleiben in seinem Wort, das lebendige Wort Jesus Christus. Er, Jesus, er ist das Fundament unseres Lebens. Manchmal fühlen wir uns schwach. Manchmal jammern wir, manchmal haben wir Ängste, die uns erdrücken wollen oder machen uns Sorgen vor der Zukunft, was auch immer. Lasst uns genau in diesen Zeiten das tun, wovon der Psalmist spricht. Dass wir wie der Baum sind am Wasser, der dort seine Kraft empfängt, das lebensspendende Elixier. Dass wir anfangen, in diesen Zeiten im Wort Gottes zu lesen. Dass wir dann Gemeinschaft haben mit Jesus, mit ihm reden, mit ihm beten. Dass wir verwurzelt sind mit Christus in unserem Glauben. Manchmal ist das Gute so einfach. Und doch vergessen wir es manchmal. Wir tauschen uns aus, wir suchen irgendwo nach Lösungen und merken gar nicht, wie nah so manche Lösung ist. Dass wir zur Bibel greifen, dass wir zum Wort Gottes greifen, dass wir ein Gebet sprechen, dass wir in uns gehen, dass wir einkehren in uns und Gemeinschaft haben mit Gott. Und ich wünsche mir, dass es uns immer mehr gelingt, auch mir immer mehr gelingt, in den Zeiten, wo der Sturm kommt, wo es heiß wird, wo eine Dürre da ist, dass wir zum Wasser gehen, dass wir verwurzelt werden in Christus und dort unsere Kraft herbekommen. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir da mehr und mehr wachsen. Seid gesegnet. Amen.